Der Herr ist auferstanden. Amen. Halleluja. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir als Gemeinde heute hier gemeinsam dieses Freudenfest Ostersonntag feiern dürfen. Wir freuen uns, dass unser Gott lebt, lebendig ist, dass wir durch ihn ewiges Leben haben und dass wir alle zusammen, die wir hier sitzen, irgendwann mal die Ewigkeit miteinander verbringen können. Ist das nicht Grund zur Freude? Amen. Wir machen das heute ein bisschen anders. Ich lasse jetzt den Ansagenteil weg. Eigentlich wollten wir ein Lied spielen, aber sollte halt wahrscheinlich nicht sein. Spontanität. Ich möchte heute mit einem persönlichen Zeugnis beginnen und danach wollen wir als Gemeinde alle zusammen, wie wir hier sitzen, eine Lobpreiszeit haben. Kinder, Junge, Alte, und wollen unseren Gott loben und preisen für das, was er ist, was er für uns getan hat und was er weiterhin für uns auch tun wird. Und zwar folgendes. Ich bin auch nur ein Mensch, ich habe Schwächen, ich bin manchmal sehr jähzornig, ich kann manchmal auch schlecht vergeben und das war der Fall und da möchte ich drüber reden. Und zwar zur Vorgeschichte. Ich habe diese Woche in Tierfeld, wir haben eine ganz alte Vorscheune bei unserem Haus dran und da habe ich mit einem alten Gemeindeglied aus Tierfeld die Vorscheune ausgebaut, der auch fest im Glauben steht, auch mal Kirchvorsteher in Tierfeld war und da haben wir ganz viel über den Glauben geredet und über gewisse Dinge. Und der hat zu mir gesagt, Tom, weißt du was, ich hatte mal jemanden, dem konnte ich nicht vergeben. Und da hat mal der Pfarrer Friedrich zu mir gesagt, wenn du niemanden, einer Person nicht vergeben kannst, dann erhört Gott deine Gebete nicht. Und das hat mich an dem Tag echt hart getroffen, habe ich drüber nachgedacht, weil ich hatte auch eine Person, der ich nicht vergeben konnte, beziehungsweise nicht vergeben wollte. Ne? Es klingt immer so paradox, aber so sind wir Menschen innerlich gestrickt, dass wir halt an dieser Unvergeblichkeit festhalten, an unserem Stolz und unseren eigenen Willen. Und ja, ich habe darüber lange nachgedacht und ich konnte eben meinem Schwager lange Zeit jetzt nicht vergeben und hatte Groll gegen ihn, so lange, dass ich schon gar nicht mehr wusste, um was es eigentlich ging. Also es ist eigentlich menschliche Dummheit und der menschliche Stolz, der da rauskommt. Und ich habe eben über dieses Wort, was der gesagt hat, nachgedacht und auch bei Micha seiner Predigt am Freitag. Und Gott hat zu mir gesprochen, hat gesagt, mach da reinen Tisch. Und an dem Freitag ist mir das so schwer gefallen. Ich habe darüber nachgedacht und habe richtig gemerkt, wie mich der Teufel davon abhalten will, da reinen Tisch zu machen. Also man kann, das macht mit einem was im Herzen, ne? Und Karfreitag ist ja gerade das, wo Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben ist. Und ich selber kann eben meinem Nächsten, meinem Bruder, meinem Schwager, Bruder im Geiste, nicht vergeben. Und das hat mich so erschüttert an dem Tag. Und ich habe meiner Frau habe ich es dann erzählt, ich habe dann wirklich bis abends mit mir gerungen, rufst du jetzt an, rufst du nicht an, was wird passieren? Das sind die ganzen Gedanken, die einem im Kopf kommen. Und ich habe es aber dann gemacht, Gott sei Dank, wir haben uns ausgesprochen. Ja, ich habe gesagt, vergib mir, dass ich so schlecht zu dir war in letzter Zeit. Und der hat mir auch vergeben. Ja, und das ist ein Grund zur Freude. Und heute ist ja ein Tag zur Freude. Und mich bewegt es auch emotional. Und das wollte ich am Anfang stellen, weil wir kommen von Karfreitag. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, ist für uns ans Kreuz gegangen, hat das alles ertragen, den ganzen Leid. Und ich bin Christ, wir alle sind Christen und war trotzdem nicht in der Lage, da zu vergeben. Und heute ist Ostersonntag, Jesus ist auferstanden und lebt. Wir haben einen lebendigen Gott, der für uns da ist, der uns seinen Heiligen Geist geschickt hat, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir einen Helfer haben. Und wie viel wert ist das in unserem Leben? Deshalb dieses Zeugnis am Anfang und ich würde jetzt gerne mit der Lobpreiszeit beginnen und genau, hinterher, nach der Lobpreiszeit, werden wir für die Kinder beten und dann alles Weitere machen. Amen. bevor uns der Markus gleich am Wort dienen wird, wollen wir noch für die Kinder beten. Herr, wir danken dir für unsere Kinder in der Gemeinde. Herr, egal ob sie noch ganz jung sind oder schon alt, du kennst alle Kinder, du kennst alle Eltern, Herr. Du kennst auch die Sorgen, die man hat als Eltern, Herr. Denn Glaube wird leider nicht vererbt, sondern muss entstehen in jedem neu, Herr. Und du kennst auch, ja, die Kinder, die wegbleiben von der Gemeinde. Du kennst die Jugendlichen, die den Anfeindungen der Welt ausgesetzt sind. Herr, wir bitten dich um deinen besonderen Schutz, Herr. Wir danken dir dafür, dass du sie nicht aufgegeben hast, sondern dass du dich nach ihnen ausstreckst. Herr, hab Dank dafür. Und Herr, wir danken dir für jeden einzelnen Mitarbeiter in der Kinderstunde, für ja, diese Begabung, die die Leute haben, für diese Geduld, Herr, und dass sie auf dem Herzen haben, von dir weiterzusagen, Herr, und eine gute Saat in die Kinder zu legen. Herr, hab Dank dafür. Und wir möchten jetzt auch besonders den Sammy für seine Arbeit jetzt segnen und wünschen ihm zusammen mit den Kindern eine gesegnete, gute Zeit, Herr, auf dass der Same auch in die Erde dringt, wächst, aufgeht und gedeiht. Amen.
Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das ist die Frage für uns heute Morgen. Ich bete mit uns und dann sage ich euch den Predigttext, weil das war er noch nicht. Vater, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir, dass deine Kraft Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, dass er lebt. Jesus, wir preisen dich, dass du heute hier bist, durch deinen Geist unter uns. Wir sagen dir, Heiliger Geist, wir brauchen dich zu verstehen, was dein Wort uns sagen will. So öffne du unsere Herzen, die manchmal so störrig sind. Und erfüll du uns mit deiner Gegenwart, mit deiner Erkenntnis. Begegne du uns neu. Wir brauchen dich. Amen. Wir gucken uns heute einen Text an, einen Auferstehungsbericht. Aus dem Lukas-Evangelium, das letzte Kapitel, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Ich lese uns den Text vor. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien, also ungefähr 2,5 Stunden, entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt wurde und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht und sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt, und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, auf dem Weg, und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Das ist der Predigttext für heute. Und da ist unglaublich viel drin. Und ich habe sehr viel euch heute mitgebracht. Und auch manches Herausfordernde, wo ihr vielleicht bei manchen Sachen erstmal auch innehalten müsst, vielleicht mal kurz schlucken müsst. Die Geschichte erzählt zwei Jünger, die machen sich auf dem Weg, ca. 11,5 Kilometer lang, von Jerusalem nach Emmaus. Und an Gesprächsthemen mangelt es den beiden nicht. Da ist nicht so, dass die zwischendrin nicht mehr wussten, was sie sich gerade zu erzählen haben, sondern da ging es um die ganzen aufregenden Tage, die hinter ihnen liegen. Die Jünger gehen und sie bewegen diese Dinge miteinander. Sie sind auf dem Weg gemeinsam. Ihre Hoffnung, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir aber haben gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Das sagen sie Jesus, als er sich zu ihnen gesellt und als sie ihm diese ganze Geschichte erzählen, was in Jerusalem passiert ist. Und in diesem wir aber hofften, da steckt so viel Schmerz drin, so viel Enttäuschung, so viel fehlgegangener Glaube. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Was ist passiert? Nichts. Die Hoffnung enttäuscht, zunichte gemacht. Die Jünger gehen enttäuscht von Jerusalem weg. Wahrscheinlich eben nach Hause, nach Emmaus. Und das Spannende ist, wir können den Jüngern hier nicht vorwerfen, dass sie nicht biblisch geglaubt hätten. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das Alte Testament hat einen Messias prophezeit, einen König, der kommen soll und der das Reich aufrichten wird. Und da meint es eben nicht nur das überirdische, dieses nicht sichtbare Reich, ein übernatürliches, sondern es meint dieses Reich Gottes hier auf der Erde. Ihre Hoffnung, die Römer werden rausgeschmissen, der Messias kommt und erlöst Israel endlich von dieser neuen Knechtschaft. So wie er sie damals von den Ägyptern befreit hat und sie ins eigene Land gebracht hat. Das ist die Hoffnung und das ist eine biblisch gut fundiert gegründete Hoffnung. Wir können ihnen nicht vorwerfen, dass es dumme Menschen waren, die nicht die Bibel verstanden hatten. Aber trotzdem wurden sie bitter enttäuscht. Sie sind traurig. Als Jesus sie fragt, was ist passiert? Was ist denn da passiert in Jerusalem? Da stehen die plötzlich wie vom Blitz gerührt, so nach dem Motto, wie jetzt? Du hast es nicht mitgekriegt? Wie kannst du in Jerusalem unterwegs gewesen sein und nicht mitgekriegt haben, was hier passiert ist? Traurig bleiben sie stehen. Ja, sie kommen auf dem Weg mit diesem Bewegen, dieser Themen, da kommen sie einen Schritt nach dem anderen näher an Emmaus. Aber sie kommen keinen Schritt weiter mit dem Thema, was sie eigentlich bewegen. Nämlich zu versuchen zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Sie hängen fest. Wir aber hofften. Was hast du gehofft? Wo hast du geglaubt? Und es ist nicht geschehen. Wo warst du der Meinung, Jesus sei es? Und hier und da wird er so reagieren und plötzlich ist ganz anders geworden. Welches Gebet hast du gebetet? Und dann ist genau das Gegenteil eingetreten. Welchen Glaubensschritt bist du gegangen in der Hoffnung, dass du Gott dort begegnest und plötzlich ist alles zusammengebrochen? Welche Hoffnung hast du hochgehalten, vielleicht sogar umkämpft? Und dann bist du enttäuscht worden. Fühlen wir uns nicht manchmal genauso wie die Emmaus-Jünger, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Wir aber hofften, er sei es. Die Geschichte der Emmaus-Jünger offenbart uns eine unbequeme Wahrheit. Kann es sein, dass wir eben nur einen Teil der göttlichen Wahrheit verstanden haben? Weil das ist der Fall bei den Emmaus-Jüngern. Sie haben Jesus als den kommenden Messias erwartet, der das Reich irdisch aufrichten wird. Und dazu kam aber Jesus vor 2000 Jahren nicht. Kann es sein, dass unsere Enttäuschungen daher rühren, dass wir meinen oder dass wir zwar was von Gott erkannt haben und das ist eine wertvolle Erkenntnis, die wir da haben, aber dass es eben nur ein Teil ist und dass manchmal wir durch Enttäuschungen durchgehen müssen, um auch andere Teile zu erkennen von Gottes Wahrheit? Wir lesen im Text, ihre Augen waren gebunden, gehalten. Sie konnten in dem Moment nicht erkennen. Und ich glaube, sie konnten deswegen nicht erkennen, weil sie vollkommen falsch gehofft haben. In der Situation falsch gehofft haben. Da konnte sich Jesus an ihre Seite stellen und es ist nichts passiert. Da konnte Jesus ihnen die komplette Schrift auslegen und das würden wir uns doch wünschen, oder? So eine Bibelstunde. Herrlich. Und Jesus ist direkt neben ihnen und sie erkennen ihn nicht. Ich glaube, wir sind häufiger Emmaus-Jünger, als uns das lieb ist. Da ist vielleicht manchmal der Wunsch der Vater des Gedanken und dann verpacken wir das mit einer biblischen Hoffnung, suchen uns eine Bibelstelle und am Ende bitterlich enttäuscht. Aber das Witzige ist, in diesem Wort Enttäuschung, da steckt was Tiefes drin. Enttäuscht. Da hört Täuschung auf. Wenn wir durch Enttäuschungen durchgehen, dann bedeutet das nur, dass da, wo wir enttäuscht worden sind, Täuschung aufhört. Dass da, wo wir Lüge geglaubt haben, dass plötzlich das aufbricht. Und wir werden enttäuscht. Das, was falscher Glaube ist, wird enttarnt. Das, wo wir unserem Wunsch vielleicht mehr gefolgt sind als der biblischen Wahrheit, wird offenbar. Und ja, das tut weh. Und ja, das ist nicht einfach. Aber ja, wir haben das so dringend nötig. Bei allem, wo wir Täuschung glauben und es gar nicht wissen. Weil das ist das Raffinierte. Wir wissen nicht, dass wir getäuscht sind. Aber dort kommt Täuschung ans Ende, wenn wir enttäuscht werden. Dort hört Täuschung auf. Und wir können eben Gott dort keinen Vorwurf machen, wenn wir dort enttäuscht werden. Warum? Weil wir ja diejenigen sind, die Täuschung geglaubt haben. Und wenn Gott uns dann in seiner Liebe diese Täuschung mal platzen lässt und uns in einer gewissen Form dort enttäuscht, indem er uns die Wahrheit zeigt, dann ist es was, wo wir eigentlich dankbar sein müssten. Deswegen meine Frage, da wo du vielleicht enttäuscht bist, wo du so eine Enttäuschung von Gott mit dir trägst, vielleicht ist es da gut, mal diese Täuschung zu nehmen und Gott dafür zu danken, dass dort was aufgehört hat an Täuschung. Und dann bereit zu werden, die Wahrheit zu empfangen, die Wahrheit zu erwarten von ihm, dass er sich zeigen kann, wie er wirklich ist. Und dieses Erwarten hat was mit Warten zu tun. Gott in seiner Liebe befreit uns von dieser falschen, von nicht tragfähigen Hoffnungen. Er will uns freisetzen, ihn wirklich zu erkennen, in seiner Ganzheit und seine lebendige Hoffnung zu erkennen. Und wenn das eben durch Enttäuschung, durch Trauer, auch manchmal durch Leid hindurchgeht, dann ist das nicht schön. Aber wir dürfen dort verstehen, dass da Gott uns drin begegnen will, dass das manchmal die göttliche Art ist, wie Dinge kommen müssen. Ich meine, das ist ja das Osterfest predigt, das ja zur Genüge, erst Tod, dann Auferstehung. Erst das Kreuz, dann das leere Grab. Erst das Blutvergießen, dann die Vergebung. Das Problem ist, wir haben oftmals den Wunsch, wir wollen Auferstehung, aber ohne Sterben. Wir wollen Vergebung, aber ohne, dass es uns was kostet. Und da bin ich dir so dankbar, Tom, für dieses Zeugnis am Anfang, weil sich das genau da einfügt. Ja, das kostet uns manchmal was. Und so eine Hoffnung loszulassen, so eine falsche Hoffnung, so eine Enttäuschung loszulassen, das tut manchmal weh. Aber der Schatz, den wir empfangen können von Gott, ist eine unverfälschte Hoffnung. Vielleicht ist es dann gut, dass wir uns eine Schaufel nehmen und diese falschen Hoffnungen beerdigen. Und dass wir Gott dafür dankbar sind und dann uns hinstellen und sagen, Herr, und jetzt empfange. Ich will empfangen. Ich will empfangen, was du für mich hast. Die Hoffnung, Israel zu erlösen, war das, was die Jünger erwartet haben. Sie wurden darin enttäuscht. Jesus kam nicht als der irdische Regent, König, der die Römer aus dem Land schmeißt, der dort eine ordentliche Herrschaft aufrichtet, wo Israel endlich frei und fröhlich ist, sondern Jesus kam, um etwas viel Schwereres zu tun. Er kam, um uns von uns selbst zu befreien. Von unserem Egoismus, von unserer Selbstzentriertheit, von der Meinung, wir sind selber Gott und wir können es doch selber machen. Die Versuchung in der Schlange am Anfang im Garten Eden, Hilfe. 1. Mose 3, da will ich hin, ganz an den Anfang. Da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Der Teufel verspricht uns die Augen zu öffnen. Und dann sehen wir, wie die Emmaus Jünger von Jerusalem nach Emmaus laufen und dort heißt es, sie sind gehalten in ihren Augen, sie sehen es nicht. Ihre Augen sind gehalten. Sie können ihn nicht erkennen. Wie listig der Teufel doch ist. Er verspricht uns was und wir plötzlich werden wir blind. Und deswegen kam Jesus, um diesen folgenschweren Fehler zu Ende zu bringen, dort Erlösung zu schaffen. Und das ist dann schon noch ein bisschen was anderes, als wenn man einfach Israel erlöst, weil das Problem ist dort im Menschen. Und wie oft sind wir nicht genau so? Wir erwarten, dass Gott kommt und dass er unsere Umstände regelt. Dass er unser Umfeld gut macht. Genau, Elia, du sagst ja, das ist sehr schön. Das machst du klasse. Und Jesus kommt und nimmt aber nicht unsere Umstände zunächst erstmal in den Blick, sondern Jesus kommt und nimmt uns in den Blick. Dort, wo wir gefangen sind, dort, wo wir getäuscht sind, dort, wo wir dem Teufel auf den Leim gegangen sind, dort, wo wir blind sind. Und dort legt Jesus den Finger drauf und sagt, dort will ich ran. Und dann ist es so schön, wie das Jesus macht. Wie hilft Jesus den Jüngern zu verstehen? Er geht erstmal mit ihnen mit. Er nimmt diesen Weg, den sie gehen, auf. Er begleitet sie, er schließt sich ihnen an. Und er hört so viel. Alles, was sie verstanden haben, alles, was sie gehofft haben, alles, was sie geglaubt haben. Und Jesus hört aber auch alles, wo sie eben begrenzt waren, wo sie gefangen waren in sich. Und wie gesagt, da waren ganz viele gute Sachen dabei, nicht falsch verstehen. Da sagen sie, hey, wir haben so gehofft. Wir haben gesehen, wie er verurteilt wurde, wie er gekreuzigt wurde. Aber warum Jesus gekreuzigt wurde, dass er alle Schuld getragen hat, das haben sie nicht erkannt. Und dann kommt die Krönung. Lukas 24, 22 bis 24. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh am Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst, aber haben sie nicht gesehen. Jesus kündigt im Vorfeld an, alles, was er erleiden muss, dass er 3 Tage tot sein wird, dass er auferstehen wird. Und dann kommen die Frauen und berichten das. Und die Jünger gehen trotzdem weg. Und sind wir nicht genauso? Wir hören von Zeugnissen, was Gott tut oder wie er Menschen führt. Und selber für uns sagen wir, naja, aber das kann ja nicht sein. Ja, das ist ja schön, dass das der Herr so dort macht bei dem, aber für mich, bei mir doch nicht. Gott redet und man kriegt so ein Gefühl, was er gerade möchte von einem. Und dann reden wir uns das aber schnell wieder gut und sagen, nee, das kann auf keinen Fall sein. Gott gibt uns einen Auftrag und wir sagen, wir können es nicht machen. Und dann, wenn man das so liest, fragt man sich wirklich, wieso waren die Jünger so schwer von Kapische, von Begriff? Jesus hat das alles angekündigt. Er hat es mehrfach seinen Jüngern gesagt, sie darauf vorbereitet. Er hat sogar gesagt, wir sehen uns wieder, hat eine genaue Koordinatenangabe gegeben und hat gesagt, dort treffen wir uns. Dann tut er es den Frauen am Grab nochmal ins Gedächtnis geben und sagt, sagt's den Jüngern. Und trotzdem ist das so viel Unglaube. Ich schiebe eine Geschichte ein von mir. Wir haben im Kreuz und Quer immer Urlaube auch gemeinsam verbracht. Und wir haben in diesen Urlauben Gott gefragt, was sollen wir tun? Wo willst du uns hinsenden? Was willst du machen mit uns? Welchen Auftrag hast du? Wo können wir vielleicht auch wirklich in dieser Zeit dienen? Da hatten wir einmal den Eindruck, dass wir nach Kalifornien fliegen sollen, die erste Woche in der Bethel Church verbringen, dort eine Woche lang diese Gemeinde kennenlernen, erfahren, wie Dinge dort laufen, manche sehen, in manche Kreise reingehen, viele Gespräche führen, Menschen treffen. Und die zweite Woche war, dass wir bis nach L.A. runterfahren sollten und dort bei Open Doors, an dem Büro für die USA, wo das Open Doors Hauptzentrum war, dort sollten wir beten. Das hieß, dass wir eine Woche nur im Auto verbracht haben, um dort runterzukommen und haben immer mal zwischenzeitlich irgendwo geschlafen und konnten vielleicht mal eine halbe Stunde auf dem Weg anhalten, uns was angucken und dann sind wir weitergefahren. Und ich dachte, ja, wenn der Herr so eine Ansage macht, oh herrlich, was da nicht alles kommt. Da werden wir sonst was für krasse Begegnungen haben. Dort wird sich vielleicht jemand bekehren und wir dürfen dort jemanden Jesus bringen. Jawohl, das war so meine Vorstellung, das habe ich mir so ausgedacht und da dachte ich, jawohl, so wird's werden. Wenn der Herr uns schon schickt, dann muss ja da auch was Ordentliches passieren. Und dann fahren wir nach Los Angeles runter und fahren dort zu diesem Büro, müssen durch die Rush Hour durch, also der schöne Feierabendverkehr. Und wir kommen abends, keine Ahnung, 7:30 dort an. Alles zu, niemand da. Und du denkst dir, und wir, was soll die das jetzt? Warum sind wir jetzt hier? Wir haben gebetet, das war ja unser Auftrag, und sind dann weggefahren, mussten wieder durch Los Angeles durch, wieder Unmengen Verkehr. Und dann mussten wir uns noch eine Unterkunft suchen, wo wir die Nacht schlafen konnten und sind von einem Hotel oder Motel oder was es da nicht gab zum nächsten gefahren. Es war alles voll. Und dann irgendwann nachts 2:30 sind wir in einer Unterkunft, haben irgendwie so ein Zimmer erhalten und ich sitze da und denke, was war denn das jetzt? Das war ja vollkommen sinnlos. Und dann habe ich erstmal mit dem Herrn kurz reden müssen. Ich habe gesagt, was soll dir das? Das schickst du uns hier eine Woche lang durch Los Angeles, also bis nach Los Angeles runter und dann für sowas? Da war doch noch gar nichts. Da ist doch nichts passiert. Und ich war richtig sauer. Und das war für mich eine riesige Lektion. Gott hat gesagt, wir sollen da unten beten. Nicht mehr und nicht weniger. Das haben wir im Endeffekt gemacht. Und alles, was ich mir dazu schön ausgedacht hatte, wie ich mir das ausgeschmückt habe, was der Herr dann noch alles tun wird, ja, das war alles Brühe. Und man hat richtig gemerkt, wie frustriert man sein kann. Und es lag aber daran, dass ich mir meinen Plan dazu gemacht habe, wie jetzt Gott denn handeln muss. Wir gehen nochmal zurück, wie Jesus das macht, wie Jesus seine Jünger begleitet. Hat sich alles angehört, alles aufgenommen. Und dann kommt Jesus und sagt, oh, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, nicht nur an die Rosinen, die uns gut gefallen, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Unverständig, träge. Dürfte Jesus uns das sagen? Oder wären wir dann beleidigt? Sowas geht nicht. Also ein bisschen schön gestreichelt werden, das können wir schon. Aber dann mal zu sagen, so geht's fein nicht. Schwierig. Die Jünger, die sind traurig, die sind am Boden, die verstehen die Welt nicht mehr. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr Unverständigen und Trägen. Warum macht das Jesus? Weil er uns zeigen muss, wo wir stehen, weil wir es sonst nicht kapieren. Und dann kommt Jesus und erklärt ihnen alles. Dann nimmt er sie an der Hand und er fängt bei Mose an und erklärt, wie alles sich zugetragen hat und wie alles werden musste. Geht durch die Propheten durch, er geht durch die Schriften des Alten Testamentes. Jesus überzeugt seine Jünger durch sein Wort. Und was löst das in den Jüngern aus? Ein Brennen. Brannte nicht unser Herz, sagen sie dann, wo Jesus weg ist, zu sich selber. Brannte nicht unser Herz, wurde nicht unser Herz angezündet? Haben wir da nicht gemerkt, dass da tief innerlich was passiert ist? Und wir müssen hier was verstehen. Genau, Elia. Jawohl. Es geht hier nicht um was Intellektuelles. Oh, eine neue Erkenntnis, schön, oh, da haben wir was verstanden. Schublade auf, die Gottesschublade auf, neue Erkenntnis mit Nein. Wenn sie sich ein bisschen reibt mit dem anderen, schneiden wir es so zusammen, dass wir es schön händlich haben, dass es passt, dann ruckelt es ein bisschen, naja gut, aber das wird dann schon passend gemacht. Und so bleibt Gott schön handlich und verfügbar für uns. Und es meint aber auch auf der anderen Seite keine emotionale Nebelkerze, wo wir mal angerührt sind, mal so kurz gemerkt, oh, da ist ein tolles Gefühl, jetzt fühlt sich gerade alles richtig an, sondern um das, was es hier geht, mit diesem brannte nicht unser Herz. Das meint etwas tief Geistliches, was im Menschen passiert. Da wird was angezündet, was angebrannt. Und wenn da Feuer ist, dann kann man vielleicht noch sagen, da wird was aufgetaut. Was dadurch, bis dato vereist war, wo eine Härte da war, wo es kalt war und wo eine Kühle war, kann plötzlich das Wort Gottes. Und tief innerlich fängt es an und es geht was auf. Es wird aufgebrochen. Die Reaktion der Jünger, sie kommen in Emmaus an. Die Bibellehreinheit ist zu Ende. Und dann heißt es dort, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, also Jesus, als wollte er weitergehen. In einer anderen Übersetzung, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Jesus lehrt seine Jünger, und dann müssen sie sich entscheiden. Er hat kein Problem, weiterzugehen. Er stellt sich, als wollte er gehen. Die Jünger, sie nötigten ihn, oder in anderen Bibelübersetzungen, sie hielten ihn zurück. Die meisten oder man kann es auch übersetzen, dieses Wort, wenn ich einfach mein Wörterbuch aufschlage, heißt, dass sie drängten ihn. Sie taten ihm Gewalt an, dass er mit da bleibt. Da wird eine große Dringlichkeit deutlich. Und meine provokante Frage für uns heute: Wann hast du Jesus das letzte Mal genötigt? Wann hast du ihn das letzte Mal bedrängt? Wann bist du das letzte Mal zu Jesus gegangen und hast gesagt, jetzt, hier und jetzt muss was passieren? Weil da so eine Dringlichkeit da war, weil du gemerkt hast, da ist sowas innerlich, was sich bewegt. Da muss jetzt Gott reinkommen. Da müssen wir jetzt irgendwie Gott begegnen darin. Unsere Reaktion, wie sieht die aus? Da gibt es Gottesdienste, die berühren uns und da merken wir, da landet vielleicht gerade was innerlich. Dann wird der Segen gesprochen, dann wird Abend gesprochen, unten aus. Keine Zeit, um was sitzen zu lassen, setzen zu lassen, vielleicht nochmal nachzuhören, vielleicht mit jemandem mal drüber zu beten, dass sich da Dinge wirklich manifestieren, weitergehen. Wir lesen Bibel und dann merken wir vielleicht, wie uns ein Vers anspricht und wie er uns einlädt, darüber nachzudenken, dort weiterzugehen. Wir schlagen die Bibel zu, haben unsere Schuldigkeit getan und gehen in unseren Alltag und rammeln wie die Sau. Weil wir der Meinung sind, wir müssen alles selber machen. Wir merken, dass Gott uns ins Gebet zieht, dass da vielleicht wirklich ein Anliegen ist, was er auf dem Herzen gerade hat, was er bebetet haben will. Dann beten wir so ein kurzes Stoßgebet, haben unser Gewissen beruhigt und gehen. Und geh, Jesus, lassen wir gehen. In allen drei Beispielen. Und wir verpassen das Eigentliche. Und jetzt kommt ja erst die Schlüsselstelle dieser Geschichte. Jesus kehrt bei den Jüngern ein, nachdem sie ihn genötigt haben. Bis dato eine lehrreiche Bibelstunde, herrlich, ohne Wenn und Aber. Aber wenn Jesus danach nicht bei dir einkehrt, wenn diese Lehreinheit nicht dazu führt, dass Jesus wohnt bei dir, dann ist alles hohle Kunst. Wenn das nicht passiert, verpassen wir das Eigentliche. Dort beim Mahl, bei der Tischgemeinschaft, werden den Jüngern die Augen geöffnet. Wie häufig ist es, dass man Menschen wirklich erst richtig kennenlernt, wenn man sich wirklich Zeit mit ihnen nimmt, wenn man nicht nur um Hochgeistliches sich dreht, sondern wenn man ganz profan einfach miteinander isst. Dort werden den Jüngern die Augen geöffnet. Dort ist der Offenbarungspunkt, wo Gott sich offenbart. Mitten im alltäglichen Leben. Dort muss und dort soll Jesus rein. Das will er. Und dann das nächste Herausfordernde für uns. Die Augen gehen auf, sie werden sehend und Jesus ist unsichtbar. Und Jesus verschwindet. Und das passiert so oft in den Auferstehungsberichten, dass Jesus plötzlich weg ist. Und das ist die Herausforderung im Glauben. Die Bibel sagt, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir leben aufgrund des Glaubens. Und mit Gott im Glauben unterwegs zu sein, das ist manchmal herausfordernd. Das gründet sich eben nicht darin, dass man sagt, jetzt habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich weiß ja, wie es ist. Wir aber hofften, er ist es. Wir haben festgelegt, so ist er. Und dann begegnet uns Jesus ganz anders. Wir feiern das Auferstehungsfest heute, Ostern. Jesus ist auferstanden. Und die Fragen, die wir uns stellen lassen müssen, sind keine einfachen in dem Moment. Sind wir wie die Emmaus-Jünger trägen Herzens, unverständig und wollen vielleicht manches auch nicht wahrhaben? Oder können wir aufnehmen und annehmen, was Jesus für uns getan hat? Wollen wir ihn einladen in die Mitte unseres Lebens, dass er dort Platz nimmt, dass er mit uns ist? Oder wenn Jesus so an der Seite steht und will gehen, lassen wir ihn gehen? Vielleicht ist es ja nicht der Zeitpunkt Gottes gerade. Halten wir ihn fest? Halten wir fest an unseren falschen Hoffnungen? Und geben Gott gar keinen Raum für Gottes unverfälschte Hoffnung? Können wir diese Enttäuschungen Gottes, die da kommen, wo er uns manchmal enttäuschen muss, können wir die annehmen? Können wir dafür dankbar sein? Oder grummeln wir mit Gott, nehmen es ihm übel und gehen von ihm weg? Bist du dir bewusst, dass du von dir selber erlöst werden musst? Dass du alles in dir selber ausmachen musst, deine Kraft, deine Fähigkeit, dein Gutsein. Und final vielleicht die schwierigste Frage, bist du bereit, dir manchen Dingen zu sterben, um Auferstehung zu erleben? Weil das ist der biblische Weg. Bei allem, wo wir loslassen müssen, bei allem, wo wir Dinge in den Tod geben müssen, Hoffnung, Wünsche, Träume, Enttäuschungen. Da dürfen wir aber erwarten, dass es Auferstehung gibt und dass Auferstehung kommt. Jesus blieb nicht im Grab. Jesus blieb nicht am Kreuz. Sondern Jesus verließ das Grab. Und er ist auferstanden und er lebt. Und dann begegnet er Menschen wie den Emmaus-Jüngern. Und so mag er uns heute begegnen. Vielleicht jedem in einem anderen Punkt. Vielleicht ist es bei dir die Enttäuschung. Vielleicht musst du Dinge loslassen und hast das heute verstanden. Dann lass es los und gib es in den Tod. Vielleicht musst du vergeben, wie es der Tom erzählt hat. Vielleicht musst du da deinen Stolz überwinden, mit deinem Stolz brechen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir das nachklingen lassen. Ich habe euch heute viel zugemutet. Wo wir es nachklingen lassen. Der Maris wird ein bisschen was spielen, leiser. Und ihr habt eine Zeit, wo ihr eingeladen seid, das, was ihr jetzt gerade so innerlich empfindet, wo ihr mit Gott vielleicht Klärungsbedarf habt, dass ihr das jetzt nehmt, dass ihr damit vor Gott sichtbar wird. Dass ihr damit wirklich in die Gegenwart Gottes tretet und dass ihr diese Einladung wahrnehmt, die Gott euch jetzt ausspricht. Dass er wenn Jesus vielleicht sich gerade so zum Gehen bereit macht, dass er sagt, stopp, ich brauche das jetzt, ich brauche dich, ich muss dich erkennen. Lass uns eine Zeit nehmen, ich werde gleich nochmal beten, wo wir genau dort drin Gott begegnen. Jesus, wir preisen dich, dass du auferstanden bist. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist. Danke, dass du nicht am Kreuz geblieben bist. Danke, dass du nicht tot geblieben bist. Sondern danke, dass du lebst. Danke, dass du ein Gott bist, der Begegnung will mit uns und der Begegnung mit uns liebt. Vater, bei allem, wo wir gerade Schmerzen in unserem Herzen tragen, wo wir enttäuscht sind, wo Dinge sind, die uns zutiefst vielleicht auch verunsichern, wo wir geglaubt haben und dann ist es anders geworden. Vater, wir bringen dir diese Dinge in deine Hände. Bring es vor deinen Thron. Und wir sagen dir, Jesus, wir wollen, dass du bei uns einkehrst, Wohnung nimmst, dich an unseren Tisch setzt und dass du mit uns isst, tiefe Gemeinschaft hast, sehen uns danach. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt kommst und dass du uns das wirklich aufschließt, dass du uns Augen öffnest, dass du unsere Augen auftust, dass wir erkennen können, dass wir loslassen und dass wir das Neue empfangen. Begegne du uns. Amen. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? In dieser Frage sind viermal uns drin. Ich glaube, was wir uns zutiefst wünschen, ist, dass wir erkannt sind. Dass uns wirklich jemand zutiefst kennt. Weil wir dort wissen, dass wir uns fallen lassen können, weil wir dort nicht verheimlichen brauchen. Das ist die Erkenntnis, die die Jünger dort kriegen. Uns meint er. Uns ganz persönlich. Und sie stehen auf, in derselben Stunde kehren nach Jerusalem zurück. Fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, die sprachen. Da sagen die Elf, die dort versammelt sind, erstmal: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst, die Emmaus-Jünger, erzählten, was auf dem Weg geschah und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Der Herr ist auferstanden. Das können die Emmaus-Jünger dann selber sagen und können Zeugnis geben. Ja, es ist wirklich auferstanden. Es ist wahrhaftig auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben. Wir haben es selber erfahren, selber erlebt. Und das hält sie nicht. Da bleiben sie nicht in Emmaus, sondern da müssen sie und müssen dorthin, wo sie wissen, okay, das müssen wir dort ergeben. Das müssen wir erzählen. Das müssen wir weitergeben. Es ist gewaltig, was diese Geschichte bringt. Und es ist gewaltig, wenn diese Geschichte in unserem Leben ihren Platz findet, wenn uns Gott genauso begegnet. Ich möchte mit uns noch beten, dann hat der Dom noch ein paar Ansagen und dann stelle ich uns unter den Segen Gottes. Jesus, wir danken dir, dass du unverständigen und trägen Jüngern begegnest. Und wir danken dir, dass du sie zu dir nimmst, sie begleitest, ihnen alles erklärst. Und danke, Jesus, dass du ihnen und uns aber auch immer die Chance gibst, dass wir es ausschlagen. Dass wenn du weitergehst, dass wir im Endeffekt leer zurückbleiben. Und ich danke dir, Jesus, dass du aber sobald wir dich wirklich einladen, sobald wir wirklich dort eine Dringlichkeit auch an den Tag legen und sagen, wir müssen dir begegnen, wenn wir dich nötigen, dass du dann kommst, dass du einkehrst, dass du bleibst, dass du wohnst. Und das bitte ich dich für uns, dass wir das jetzt auch in diesem Osterfest erleben. Eben da, wo es braucht. Dass wir nicht herausgehen und vielleicht gerade berührt sind und es dann aber wieder gehen lassen. Sondern Herr, schenk du uns diese Hartnäckigkeit, dort dran zu bleiben, weil wir dir, dem Auferstandenen, begegnen wollen und weil wir das so dringend brauchen. Herr, komm du, begegne du auch unserer Schwachheit, unserer Halbherzigkeit und schaff du dieses Auferstehungsleben in uns, was wir unmöglich selber produzieren oder hervorbringen können. Dank dafür. Amen.
Wir machen jetzt zum Schluss noch die Ansagen. Geburtstag hatte, glaube ich, der Aaron Weinrich letzte Woche. Joachim nimmt von der Gemeinde ihm die besten Segenswünsche für sein weiteres Leben mit. Möge er ein großer, starker Mann des Glaubens werden. Das wünschen wir ihm vom Herzen. Die Veranstaltungen der kommenden Woche sind das Friedensgebet von Dienstag bis Freitag an den bekannten Orten, dann der Freiheit in Christuskurs am Donnerstag um 18.30 Uhr, Jugendstunde am Freitag um 18.30 Uhr und nächsten Sonntag hier wieder Gottesdienst um 9.30 Uhr. Entschuldigung. Der Julian möchte gern noch an die Gemeinde was richten.
Ich wollte mich nur kurz für alle Geschenke bedanken, die ich letzten Sonntag gekriegt habe. Es waren viele coole Sachen dabei.
Okay, gibt sonst noch jemanden, der was auf dem Herzen hat, was er uns mitteilen möchte, was er sagen will? Dann hätte ich noch ein Gebetsanliegen für nächste Woche. Ich habe nächste Woche Staatsexamensprüfung am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Also wer am Gebet daran denken will, ist gerne dazu eingeladen, weil so langsam habe ich ein bisschen Muffensausen, dass ich es auch schaffe. Genau, das wäre ganz nett. Also nächste Woche, eine große Woche für uns, aber wir können dankbar sein als Familie. Wir haben eine Missionarsfamilie aus Halle, die sind auf Mission und bei denen dort kostenlos in der Wohnung übernachten. Sie können mit der ganzen Familie nach Halle fahren und das ist schön für Unterstützung.
Ich stelle uns unter den Segen Gottes. Genau, ihr dürft gern aufstehen, wem es möglich ist. Und ich würde dann vorschlagen, dass der Dom hier vorne stehen bleibt. Und wer für ihn beten will, gleich jetzt so nach dem Gottesdienst, der kann das machen für die Examensprüfung. Da machen wir hier meine kleine Segnungsrunde. Und wer danach noch Gebet benötigt und merkt, hey, da ist was angeklungen oder da ist was, das will ich auch nochmal aussprechen. Da brauche ich jemanden, der mit mir betet. Dann seid herzlich eingeladen. Werden Menschen da sein von der Leitung? Sind ein paar da, die können mit euch beten oder geht auf jemand anderen zu, macht es fest. Auferstehungsfest, Hoffnungsfest. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Damit segne ich euch. Mit dieser unverbrüchlichen, göttlichen Hoffnung, mit dieser Freude, die daraus entspringt und mit dieser Kraft, die euch erfüllt und die euch fähig macht, Zeuge zu sein von dem, was Gott in euch getan hat und was er in dieser Welt tun will. Und so geht hin in diesem Frieden, in dieser Freude, in dieser Hoffnung und in dieser Kraft Gottes. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest.